Und ich schließe mich dem Edmund ein. Wir wollen heute natürlich Gott erleben und wir wollen hören, was er zu uns sagt, was seine Worte zu uns sind. Und auch wenn das nur ein Satz ist, aber wenn Gott spricht, dann erquickt dieser Satz uns. Und dann belebt er uns und bringt uns dahin, wo wir vielleicht gar nicht davor waren. So, Vater, ich danke dir, dass wir heute dich erleben dürfen. Dass wir dein Wort studieren dürfen, dass wir dürfen hören, was du zu uns sagst. Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du hier in diesem Raum heute den Platz angenommen hast und mitten unter uns bist. Wir sind dir so kostbar, du erhebst uns. Du erhebst uns in deinen eigenen Augen, in unseren Augen und sagst uns, wir sind wertvoll, deswegen bist du hier und deswegen sprichst du zu uns, weil wir dir so kostbar sind. Wir sind deine Kinder. Und diese Zusage und diesen Zuspruch machst du uns immer wieder und immer wieder, weil du so kostbar bist, spreche ich zu dir. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Ja, wir sind in Markus 6 schon eine Weile. Und das ist wirklich sehr schön, durch das Evangelium zu gehen. Kurz zu mir, ihr habt schon gehört, ich bin die Frau von Edmund. Ich habe mich mit 16 Jahren für Jesus entschieden, habe wirklich krasse Dinge mit dem erlebt. Für mich, Jesus ist, das ist Gott der Wunder. Das ist ein Gott, der in deinem Alltag da ist. Das ist das Leben und die Kraft. Und dass ich heute hier stehe, in diesem Zustand, ist alles Gott zu verdanken. Denn was alles geschehen könnte und wie die Wege waren, da hat er immer wieder Kraft gegeben und immer wieder erquickt und belebt. Deswegen dürfen wir auch mit dem gehen und einfach von ihm immer wieder erfüllt sein. Ich habe wirklich dem dankbar für alles, was ich mit dem erlebt habe. Aber ganz ehrlich, in einem Gottesdienst predige ich heute zum ersten Mal. Also auch ihr Masken an, habt schön lächeln, ne? Immer mich ermutigen. Aber wie gesagt schon, es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht darum, was will der Heilige Geist zu uns heute eigentlich sagen. Und wenn wir das Leben von Jesus betrachten, und das ist ganz stark im Evangelium zu sehen, dann sehen wir, dass er durch die Mengen gegangen ist, er hat gepredigt und er hat immer wieder geheilt. Heilung war das tägliche Geschäft von ihm gewesen. War natürlich kein Geschäft, aber das ist das, was er ständig gemacht hat. Er kam und er heilte und das passierte immer wieder bei ihm. Es war einfach sein Herzenswunsch. Es war seine Sehnsucht, die Menschen, die gebrochen waren, die kaputt waren, denen es schlecht ging. Es war sein Wunsch, sie gesund zu sehen. Und wenn wir das Evangelium anschauen, Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Das heißt, in dem Evangelium sehen wir den Charakter von Jesus. Und dieser Charakter sagt uns, wie der Charakter von Gott ist. Wir erkennen seine Persönlichkeit, indem wir sein Wandeln studieren. Und in seiner Persönlichkeit ist ganz stark drin, er ist ein Heiler. Er will heilen. Und wir haben schon frühere Gottesdienste gehört. Er hat Gelähmten geheilt. Er hat eine Frau geheilt, die 12 Jahre unheilbare Krankheit hatte. Er hat ein Mädchen aus den Toten auferweckt, die schon tot war. Das ist, was Jesus in sich hat. Er ist der, der dich heilen will. Er will uns verändern und er will da, wo uns schlecht geht, es wieder gut machen. Und wenn wir direkt ins Markus, ja noch nicht, wir sind in Markus, aber wir lesen gleich auch ein paar Dinge aus der Bibel. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, auch da, wo ich Jesus als Heiler ganz stark erlebe oder erlebt habe, schon sehr oft. Ne? Ich habe schon oft an meinem Körper Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen durch Gebet geheilt wurden bei meinen Kindern. Aber eine Geschichte muss ich auch mitteilen. In 2015 hat meine Tochter, die 20 Jahre alt war, eine Diagnose bekommen vom Arzt. Ihr Herz funktioniert nur noch 20%. Ein paar Wochen später hieß es, er funktioniert nur noch 10%. Für die, die das nicht wissen, was bedeutet, wenn das Herz nur noch 10% funktioniert, das ist ein Herz eines 90-jährigen Menschen, der kurz vor dem Tod steht. Und in unser Körper ist so gemacht, dass wenn wir kurz vorm Sterben stehen, verliert er den Appetit. Weil dann werden die Organe nicht versorgt und das erleichtert den Tod. Das ist sehr, sehr gut von Gott so gedacht, das wird dann nicht so qualvoll. Und sie war wirklich in diesem Zustand. Seit Wochen hat sie nicht gegessen oder sie hat sehr wenig gegessen. Wir haben uns alles einfallen lassen, die beste Gerichte gekocht. Ich habe sogar Kaviar gekauft, um Appetit anzuregen. Und wir wussten aber nicht, dass es an dem Herzen lag. Wir haben einfach mit unserem menschlichen Verstand versucht, alles zu machen. Ich weiß, Edmund ist mit der mal einen Ausflug gemacht, irgendwo in München. Und dann hat an jeder Ecke, an jeder Bude versucht, was Leckeres zu kaufen, was richtig gut gerochen hat, damit sie isst. Aber es ging nicht. Sie konnte nichts runterkriegen. Ich weiß noch, der rief mich an und sagt, Elina, ich kann schon nicht mehr essen. Ich bin schon so voll, aber sie isst trotzdem nicht. Und dann nach kurzer Zeit rief meine Tochter mich an und sagte, Mama, was Papa essen kann, das ist nicht normal. Sie ist die ganze Zeit am Essen. Ja, aber ja, das ist lustig. Aber die Sache wirklich war so, dass sie komplett abgemagert war. Und es waren nur Knochen, Haut und Knochen. Und sie lag da und hat schon Sauerstoff durch den Schlauch gekriegt. Und die Ärzte haben gesagt, das Herz können wir nicht reparieren. Es gibt keine Medikamente, keine Therapie. Nichts kann das Herz wiederherstellen. Es ist nicht reparabel. Und das haben wirklich nicht nur ein Arzt gesagt, das haben für mindestens 5 Ärzte gesagt, Professoren, wir können nichts tun. Und eine Möglichkeit gibt es, wir machen Herztransplantationen. Und sie haben uns richtig aufs Herz gelegt, einen Schrittmacher einzubauen als erstes und bei nächster Gelegenheit Herztransplantation zu machen. Das ist die einzige Chance, dass sie leben kann. Das haben sie auch so gesagt, Frau Wienz, Sie können mit diesem Herzen nicht leben. Es geht nicht. Und egal was Ihnen jemand anders erzählt, Sie werden damit nicht leben können. Und ich kann mich erinnern, das war ein Moment, wo wir uns entscheiden mussten. Und wir haben uns entschieden, zu glauben. Und meine Tochter, die hat in dieser Zeit sehr viel Bibel gelesen und dieses Lesen von Bibel hat ihr den Glauben in ihr geweckt. Und sie hat zu dem Arzt gesagt, vielleicht wären andere nicht geheilt, aber ich werde geheilt. Und dieses, aber ich werde gesund, das war schon sehr heftig für den Arzt, für den Professor. Dann hat er gesagt, was ist mit Ihnen los? Wie sind Sie denn drauf? Wie kommen Sie da drauf? Sie hat dem jetzt nicht angefangen zu evangelisieren, aber sie hat gesagt, ich weiß nur, dass ich geheilt werde. Ja, es war nicht sofort passiert, es gab auch Rückschläge und natürlich sind wir die ganze Zeit im Gebet durchgegangen, aber mit dieser Zuversicht, ich werde geheilt oder mit dieser Zuversicht, meinem Kind wird nichts passieren, Jesus wird sie heilen. Und das hat natürlich die Kraft gegeben. Und wisst ihr, wenn ihr in so einem schweren Moment sagt, ich glaube, sie wird geheilt. Und wenn du wirklich glaubst, dann hast du Frieden. Und ich kann mich erinnern, dass die Leute, die meinen Frieden gesehen haben, die konnten es nämlich nicht fassen. Dann haben sie versucht, mich zu überzeugen, wie schlimm das ist. Das sind so die Helfer in der Not. Ne? Die denken, du hast es gar nicht kapiert, wie die Situation ist. Und dann versuchen oft die Menschen, irgendwelche Lösungen, irgendwelche schlaue Dinge zu machen. Aber ich sage zu jedem, wenn du jemanden hast, der wirklich so eine Diagnose gekriegt hat, manchmal hilfreicher ist gar nichts zu sagen. Einfach zuzuhören oder einfach mitzubeten und zu sagen, ja, einfach ja. Weil nicht alle werden den Glauben haben, den du hast. Und dann sind sie wirklich nicht unbedingt eine Hilfe, wenn sie dann noch irgendwelche Sachen sagen. Aber gut, Gott gibt uns Kraft, auch alle diese Dinge zu überwinden und trotzdem im Glauben zu bestehen. Und genau, die Sache war so, dass tatsächlich meine Tochter hat ein Wunder erlebt und sie ist zum Kardiologe gegangen und der hat gesagt, komplett geheilt. Also hat eine Weile gedauert, aber Gott hat sie wirklich komplett geheilt. Wie ist denn jetzt passiert? Ja, weiß ich nicht. Ist war auf einmal geheilt. Und ich habe das schon so einen Verdacht gehabt, weil sie mit mir Wettrennen machen wollte. Und dann dachte ich, da ist schon was passiert, weil die hatte Kraft. Und dann ist sie zum Kardiologe und der hat gesagt, hat ein Jahr sie beobachtet und hat gesagt, es gibt keine Rückschläge, sie sind komplett geheilt, wir schließen die Geschichte ab. Gott hat ein Wunder getan, das wissen wir. Und der Kardiologe, der hat auch gar nicht Nein gesagt. der hat gesagt, wir haben das Herz noch nicht erforscht, um solche Dinge zu erleben. Er hat gesagt, wir wissen nicht, wieso er krank geworden ist, aber wir wissen auch nicht, wie es geheilt worden ist. Und lass uns einfach Gott erstmal die Ehre geben, weil er hat einfach meiner Tochter das Leben wiedergegeben. Sie kann ihre Würde, ihre ganze Innere wieder, wurde durch seinen Angriff komplett wiederhergestellt. Die kann jetzt richtig Sport machen, die kann alles machen. Davor haben man ihr gesagt, du darfst dich noch nicht mal richtig bewegen, weil das kann das Herz zum Stillstand bringen. Sie kann jetzt arbeiten, weil und die ganze Schicht ohne Probleme durcharbeiten, die ist eine Medizinstudentin und sie müssen dann manchmal Praxen machen. Und sie kommt voller Freude nach Hause. Und wenn ich mich erinnere, wie sie das war in der Zeit, wo ihr Herz so schwach war, die hat vor der Arbeit geweint und nach der Arbeit geweint und hat gesagt, Mama, ich habe keine Kraft. Ich habe Säfte gemacht, Vitamine irgendwie. Ich habe gesagt, Nadine, sag dem Arzt, wo du arbeitest, dass du krank bist, dass du ausruhen kannst. Sie konnte diese Praxis nicht rauslassen, sonst würde ihr Studium abgebrochen. Es ging ihr in der Zeit schon ein bisschen besser, aber das war unglaublich anstrengend, eine Schicht durchzuhalten. Sie kann einfach jetzt wieder Dinge tun, die sie davor nicht machen konnte. Sie kann reisen, sie kann Urlaub machen. Davor war es nicht möglich. Wir mussten sie immer begleiten. Wir sind mal spazieren gegangen und haben uns verlaufen. Und das war zu viel für sie. Die hat sich auf den Boden hingesetzt, keine Luft gekriegt und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig und wir konnten das Auto jetzt nicht sofort holen und das war anstrengend. Jetzt kann sie das alles machen. Das ist Jesus. Er hebt uns wieder hoch aus der Tiefe, der holt unsere Würde wieder nach oben und gibt uns das Leben in voller Fülle zurück. Das ist seine Charakter, seine Eigenschaften. Nadines Herz funktioniert jetzt zu 100% und sie ist voller Lebens und Kraft und wir freuen uns einfach darüber, dass wir Gott haben, weil wir Jesus haben, weil ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn er das nicht geheilt hätte. Und lass uns ins Markus 6, 1 bis 6 reinschauen. Und da steht es beschrieben, dass Jesus kam jetzt in die Stadt, wo er geboren wurde. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Dann steht so ein bisschen beschrieben. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Also hier sehen wir, dass Jesus kommt in einen Ort, wo die Menschen nicht in der Lage sind zu glauben, weil sie dem halt kannten. Sie haben ihm einfach auf das beschränkt, was ihr Verstand es erlaubt hat. Der ist da nicht der hier irgendwie aufgewachsen, haben wir den nicht gekannt, soll er heilen. Und wir sehen, dass wenn wir Jesus in unserem Leben nur so viel Raum geben, dann wirkt er es auch nur so. Wenn wir nicht den Herz aufmachen, wie diese Menschen, die haben es nicht geschafft, ihn komplett aufzunehmen, ihm komplett den Raum zu geben, sondern sie haben ihm in seine eigene Begrenztheit reingetan. Und sie konnten es nicht empfangen, was er eigentlich denen geben wollte. Nur ein paar, sage ich mal, wie da steht, er konnte schon was tun, aber nicht das, was er eigentlich vorhatte. Und das ist auch, was uns heute betrifft, in jedem Einzelnen in seiner Situation. Mich und dich, jeden Einzelnen. Wohin packen wir Jesus ein? In unseren eigenen Verstand, in unsere eigene Begrenztheit oder sind wir offen, ihm wirklich alles anvertrauen? Wo stehe ich heute? Habe ich mein Herz für Jesus geöffnet? Darf er da rein? Darf er hineinkommen und die Herrschaft da in meinem Herzen annehmen? Bin ich bereit, ihm 100% zu glauben, 100% zu vertrauen und zu sagen, du bist der König, du bist der Herr, du darfst komplett herrschen und regieren in mir. Du kannst komplett das Sagen haben. will jeden Schritt, jeden Bereich meines Lebens unter deine Herrschaft stellen. Weil ich dir vertraue, weil ich dir glaube. Glaube ich, dass Jesus größer ist als das alles, was uns um uns heute ist. Und zu diesem Punkt müssen wir immer wieder kehren, auch wenn wir schon sogar was erlebt haben. Was Tolles, was Großartiges. Merken wir, wie schnell wir doch anfangen, mit dem Strom des Lebens zu geben und anfangen, uns immer wieder so zu beschränken in dem Glauben, dass wir immer enger werden und dann wir immer wieder zurückkehren müssen und sagen, hey, du bist der große Gott. Du bist Gott, der Wunder tut. Du kannst in meinem Leben, jedem Bereich, diese Wunder tun und Veränderung hineinbringen. Und ich will mich nicht dann klein machen oder Gott klein machen, weil ich klein bin, sondern ich will glauben, dass er groß ist. Und jeder von uns muss immer wieder sagen, wo stehe ich heute in meiner Situation? Will ich wieder glauben, dass er groß ist? Will er wieder glauben, dass er das verändern kann, egal was kommt? In Hebräer 11,11 steht, dass der Glaube ist Überzeugung davon, was man nicht sieht. Und so möchte ich auch einfach auch für unsere Gemeinde und für diesen Gottesdienst heute glauben, dass Gott ist einfach groß und er ist heute hier am Wirken mit derselben Kraft, mit der Kraft der Auferstehung, mit demselben Heiligen Geist, der ihm zum Himmel aufgefahren ist, der ihm aus dem Toten auferweckt hat. Dieser selbe Heilige Geist steht hier heute in deinem und in meinem Leben und ist genauso mächtig, wie wir das aus der Bibel kennen. Jesus hat nicht nur selber geheilt, er hat dann, sehen wir in diesem Markus-Evangelium, auch seine Jünger weitergeschickt und sie haben auch Menschen geheilt. Die Kraft Gottes lag auf denen. In der Zwischenzeit ist auch Johannes der Täufer gestorben. Und in der Zeit, wo Jesus wirklich so stark am Dienen war, ist ein Mann Gottes gegangen, seine Zeit war zu Ende und Jesu Zeit war am Aufblühen, der war am Wirken und am Machen in der Zeit. Und wenn wir weitergehen, dann sehen wir in Markus 6, 32 bis 34, und sie fuhren in einem Boot an einem einsamen Städte, wo Städte für sich alleine und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing eine lange Predigt an, also hat so lange gepredigt, bis es Abend wurde und die Leute voll hungrig nach dem Weisheiten Gottes saßen, dann haben dem zugehört, bis die Jünger dem gesagt haben, hey, lass sie doch nach irgendwo weggehen, die müssen auch was essen. Und was Interessante ist, das, was Jesus sagt in Vers 37, gibt ihr ihnen zu essen. Und auch in dieser Situation sehen wir den Charakter Jesu. Also der sagt dir nicht, komm, glaube so und so. Und das war's. Der ist auch derjenige, der auch immer dafür sorgt, dass wir zum Essen kriegen. Es ist ihm auch einfach wichtig, dass zum Leben, unserem Lebens gehört auch Essen. Und der sagt, gib ihr ihm zu essen. Das ist wieder so eine Sache, da stehen sie da, stell dir vor, wie sollen wir denen zu essen geben, da sind eine Menge Leute. Aber für Jesus gibt es wieder keine Grenzen. Wenn er es will, dann kann man es auch machen. Wenn man etwas vorhat, dann ist Gott oft so mächtig und groß, dann kann er es machen, auch wenn es für uns gar nicht möglich erscheint. Und er nahm die 5 Brote, 2 Fische und sah auf zum Himmel in Markus 6, 41. Dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie allen. Und sie aßen und alle wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Also zur Geschichte braucht man gar nicht viel sagen. Also wenn Jesus was vorhat, dann ist ihm auch egal, dass du nur ein paar Brote hast, dann kriegt er auch 5000 Männer satt. Es ist auch für uns eine wichtige Sache, auch in dieser Geschichte, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ne? Wenn Gott sagt, gib denen zu essen, Und du sagst, hey, da ist aber nichts in der Tasche, da. Und ich habe ein Brot im Kühlschrank oder wo immer der bei mir liegt oder Fisch. Es ist eine falsche Frage. Die Frage ist, okay, wann gehe ich los und wie geht's weiter? Weil den Rest wird er geben. Also ich weiß, Gott hat uns auch mal gesagt, wir sollen nach Sri Lanka gehen und für die arme Leute, also wir haben einen Verein organisiert und geben die Hilfe den armen Menschen in Sri Lanka. Also wir fahren dahin jedes Jahr. Und genau die gleiche Situation war das, wo ich dachte, woher? Und weißt du eigentlich, wie viele Arme es in der Welt gibt? Wie kriegt man die alle satt? Aber das sind halt so die Fragen, die man gar nicht stellen soll. Man muss einfach fragen, Gott, was willst du genau? Und wenn wir so ein bisschen weiterklicken, ein paar Folien weiter. Ja, noch weiter. Ja, da sind die Bilder aus Sri Lanka. Wir schicken regelmäßig Hilfe. Jetzt haben sie zu Corona, da steht eine Frau, das ist ihr Haus. Solche Hilfspakete ausgeteilt. Und während wir Hilfspakete austeilen, dann machen wir, auf der Folie davor sieht man, dass die Gemeinde macht auch Lobpreis und da läuft auch Evangelisation. Ja, genau. Also wir auch dabei auch so das Evangelium verkündigen. Und die Folie darauf, das ist der Kindergarten, der wurde auch durch die Spenden errichtet. Und das ist an einem Ort, wo die Kinder noch niemals Schaukel oder Rutsche, sowas hatten sie nie gesehen. Und die sind da voll begeistert, jetzt alles auszuprobieren. Und ja, das ist eigentlich auch dadurch entstanden, weil Gott einfach auch diesen Auftrag gegeben hat, weil er hat gesagt, gibt ihr einfach denen. Und da sind wir auch losgezogen und haben auch dieses Verein gegründet und haben den gegeben. Weil wenn Gott sagt, gib, dann wird das auch passieren. Und jedes Mal, wenn die Spende kommt, ist das ein Wunder. Weil manchmal denken wir, kam der Pastor von da und hat gesagt, wir brauchen dringend 5.000, um Kindergarten fertigzustellen. Und wir saßen so und haben gesagt, ja, das haben wir nicht, aber Gott hat. Und das Einzige, was wir machen konnten, dafür beten. Tatsächlich in 2 Monaten kamen die 5.000 zusammen, weil einer oder der andere wollte spenden und hat uns 3.000 gespendet, dann der andere noch 1.000, ohne dass wir großzeitig Werbung gemacht haben. Weil einfach Gott ist Gott, die Möglichkeiten schenkt. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann wird er auch die Möglichkeiten geben, es in Erfüllung zu bringen. Und Jesus ist auch ein totaler Versorger, was wir in dieser Geschichte sehen. Und wenn wir weitergehen, dann wissen wir, dass in der Bibel, in dem Gebet, die Jesus gesagt hat, dass wir beten sollen, da steht, lieber Vater im Himmel und so weiter, geheiligt wird dein Name. Und wir sprechen Gott als einen Vater. Er sagt uns auch ganz klar, ich bin der Vater. Wie ist eigentlich ein Vater? Ich weiß nicht, wie dein Vater war. Und ich weiß, dass es gibt manche Väter, die nicht so toll sind. Aber ein gesunder, normaler Vater, der will immer, dass seine Kinder satt sind. Er will, dass sie versorgt sind. Ich hatte einen Vater, das Schlimmste, wo der mit mir geschimpft hat, wenn ich nicht gegessen habe. Also gab bis heute, wenn ich zu ihm nach Hause komme und es 10 Uhr abends ist, dann fängt an zu braten. Und dann muss man zum Tisch. Das ist irgendwie so ein Charakter des Vaters, der dann Kind will immer zum Essen geben, dass er satt ist. Ich weiß, wir haben ja auch da, wo wir mit Edmund in der Eifel gewohnt haben, ich war schon 10 Uhr abends, ich kam nach Hause, ich war so müde, ich sitze auf dem Sofa und auf einmal kommt meine Tochter. Und dann kommt der Edmund, Lina, Nadine ist da. Essen. Klar. Ich sagte, ja, die Suppe steht ja auf dem Herd. Ja, aber Nadine ist doch da. Also das war wieder dieses, das Kind ist nach Hause gekommen. Wir müssen schnell dem Essen geben. Das ist der Charakter des Vaters. Und diesen Vater haben wir alle. Der Herr ist mein Versorger. Mir wird nichts mangeln. Jesus ist derjenige, der auch um uns sorgt, dass wir auch immer zum Essen haben und dass wir versorgt werden, dass es uns gut geht. Ich will dir nicht den Luxus versprechen. Aber ich bin sicher, dass Gott ist derjenige, der für das sorgt, was du fürs Leben brauchst und um dich gut kümmert. Weiterhin fordert er auch uns heraus und sagt in Matthäus 25 und 35, dass wir auch an die denken, die nichts zum Essen haben. Warum sollen wir an die denken? Weil wir auch der verlängerte Arm Gottes sind. Er will nämlich auch die Saat kriegen. Er will nämlich auch um die anderen Menschen sich kümmern, die jetzt nicht so viel haben. Da steht, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zum Essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Also, er sagt zu uns, dass wenn wir diesen Menschen zum Essen geben, geben wir Gott. Wir geben wir ihm, weil es seine Kinder sind, weil sie dem wichtig sind. Also wenn du meinem Kind, der jetzt in Not ist, und ich bin von dem entfernt, du kommst und gibst dem 100 Euro und sagst, Junge, kauf dir, was du brauchst, dann werde ich dich treffen und ich werde sagen, das hast du für mich getan. Es war für mich. Und so ist das für Jesus. Wenn wir den Menschen drüben helfen, dann sagt er, Herr, das hast du für mich getan. Die sind mir am Herzen. Ich will, dass denen gut geht. Und du kannst geben. Sie brauchen das. Und in Matthäus 25,40 steht, und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringen Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja, Jesus lernt uns auch den Prinzip des Gebens und zum Empfangens, dass er will uns geben, auch viel geben. Und er sagt, wer den Armen gibt, der leiht Gott. Das bedeutet, zurückgibt, werden uns nicht die Armen, sondern er wird uns Gott zurückgeben. Und in Philipper 4, 16 bis 19 ist die Stelle, die das auch bestätigt, dieses Prinzip von Geben und Empfangen. Und es geht um Paulus und er schreibt an die Gemeinde einen Brief und er schreibt, denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphrodius empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen. Nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das finde ich so cool, dass er sagt, ihr gebt mir, aber Gott gibt euch. Und das ist unser Prinzip unter uns. Es gibt so einen Spruch, jeder sorgt für sich und für die ganze Welt ist gesorgt. Ne? Also, wenn jeder nur um sich selber kümmert, ist eigentlich für jeden gesorgt. Ne? Aber Jesus spricht uns von ganz anderen Prinzip. Er schenkt uns dieses Gebens und Empfangens. Ich habe schon sehr oft Dinge geschenkt bekommen von Leuten, die mir einfach so geschenkt haben. Und es hat echt, das war schön, aber auch Dinge geschenkt oder weitergegeben. Und das ist dieses Prinzip, der uns lehrt, zu glauben und zu vertrauen, dass er ist eigentlich mein Versorger. Wenn wir da drinnen bewegen, diesen Glauben, er ist mein Versorger. Mir wird nichts mangeln. Wo ich dann abgebe oder empfange, der ist eigentlich der Grundversorger. Und das ist so gut für uns. Ich weiß, wo die Corona angefangen hat, man hat von Leuten sehr viel Sorge gehört, gerade Geschäftsleute. Aber wisst ihr, unsere Versorgung hängt ja gar nicht von der Wirtschaft ab. Es wäre schade, wenn es tatsächlich so wäre. Unsere Versorgung hängt ja von Gott ab. Und sein Wort bleibt beständig. Unsere Finanzen, wenn wir sie im Glauben leben, wenn wir wissen, er ist mein Versorgung. Wisst ihr, ich wurde mal so betrogen, das war wirklich eine sehr große Summe. Ich habe jemandem vertraut, als ich jung war. Und das war echt erste Zeit sehr schwer zu vergeben, weil es ein Vertrauen gebrochen worden ist. Und ich bin da rausgekommen, indem ich jedes Mal zu mir gesagt habe, egal wie ich betrogen, egal wie man mich beklaut hat, es wird mich nicht ärmer machen. Weil der Herr mein Versorger ist. Weil er für meine Finanzen sorgt. Weil er ist derjenige, der über das stehen kann, egal was mir weggenommen ist, egal was ich verloren habe. Er ist größer als der Feind. Der Feind will uns einschüchtern. Er will sagen, hey, wenn du da nicht festhältst, wenn du das, und wenn du krank wirst, dann schaffst du nicht zu arbeiten, wenn dein Geschäft das nicht packt und das weiter und so weiter. Der Herr ist mein Versorger, mir wird nichts mangeln. Er führt und leitet mich. Und er wird mir auch zeigen, wo ich mein Geld einsetze und wo ich guten Gewinn mache. Der wird auch mir Erfolg schenken, wie wir das bei Josef gesehen haben, gelingen. Er ist der, der mir das alles schenkt. Und auf diesem Glauben und darauf dürfen wir einfach draufsetzen und fahren. Und auch wenn ich heute nichts habe und morgen und übermorgen nicht habe, trotzdem ist er mein Versorger. Ich werde vielleicht im Glauben geprüft, aber ich weiß, er ist mein Erlöser und er wird kommen und er wird hineinbringen, dass er was mir bringen will. Ich muss nur ausharren und geduldig warten, dass seine Offenbarung oder seine Verheißung auch zustande kommt. Und das, ich glaube, viele von die hier sind, die können nur Amen sagen. Stimmt? Ja, weil wir das schon erlebt haben, ne? Amen. Und wir wollen einfach immer wieder uns auch auf diese Wahrheit stellen. Ja, und so ist auch der Markus, so ungefähr Markus 6 fast durch. Und was interessant ist, noch eine Geschichte, ich habe sie jetzt nicht mehr in meine Predigt reingenommen, aber dann sind die Jünger, nachdem sie gefüttert haben, die Leute, die sind aufs Boot rausgefahren und waren am See und dann kam der Sturm und dann kam Jesus auf dem Wasser gelaufen, an denen so, zu denen. Und das Interessante ist, dass sie waren so erstaunt, wie geht das, obwohl sie gerade mit ein paar Brote 5000 Leute gefüttert haben. Aber Jesus ist wirklich immer wieder erstaunlich und er macht immer wieder Wunder. Und egal, was wir erlebt haben, es gibt immer weiter was Neues von ihm und er kann es einfach alles, egal welche Situation uns betrifft. Und in Markus 6, 56, das letzte Vers: Und wo er in Dörfer, Städte oder Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Einfach dieser Glaube, der denn in Menschen war, auch einfach auszustrecken und dem zu berühren. Und ich würde uns einfach auch einladen, dass wir jetzt aufstehen und einfach ins Gebet gehen und auch vielleicht symbolisch Hand auszustrecken, zu sagen, Gott, ich will dich berühren. Ich will dich berühren, um gerade jetzt das zu empfangen, was ich brauche. Das, was ich heute brauche, möchte ich jetzt von dir empfangen. Egal in welchem Bereich ich stehe.